Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Nachdem wir ja in der letzten Woche etwas über den FC Barcelona gehört haben, bin ich ja gespannt, ob wir heute den Abschluss für die Bundesliga finden.
Ja, was lange währt, wird doch noch gut. Die Bundesliga wird gegründet werden heute. Also nicht heute, aber wir werden heute darüber berichten, dass sie gegründet wurde. Aber bevor wir da genau zu kommen, würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal zurück ins Jahr 1958. Da gab es im April 1958, am 12. April, einen außerordentlichen DFB-Bundestag. Und zum x-ten Mal wurde darüber beraten im Frankfurter Römer, ob man denn nun sich auf eine zentrale Spielklasse, eine oberste Spielklasse einigen kann. Aber wie ich ja im letzten Teil 3 dann schon erzählt habe, es kam nicht dazu. Man hatte dann sogar eher Zeit und Muße, sich über Schulfußball und Jugendbetreuung zu unterhalten, als über die Gründung einer obersten westdeutschen Fußballliga. Das Einzige, was Ende der 50er Jahre substanziell bei rumkam, war eben eine Erhöhung der Netto-Monatsgehälter im Rahmen des Vertragsspielerstatuts auf dann 400 Euro netto. Das war natürlich im Vergleich zu den sündhaften Summen, die in Italien oder auch in Spanien und sonst wo teilweise bezahlt wurden, gar nichts. Also die Spieler waren in einem echten Zwiespalt, wollte man da weiterspielen oder doch ins Ausland wechseln.
Wenn man auch schaut, was die in Spanien da teilweise schon in den 50er Jahren verdient haben, das ist schon erstaunlich. Ne? Ich meine, in Italien noch mehr. Ne?
Das waren Welten und da war die Versuchung für viele Spieler schon groß, dass nicht noch viel mehr und namhaftere Spieler in diese südlichen Profiligen gewechselt waren, war halt auch teilweise dieser strikte Regel des DFB, dass wer ins Ausland geht, nicht mehr im Nationalteam spielt. Und viele der Spieler waren durch so eine Art Ehrenkodex an ihre Heimatvereine, aber auch an das Nationalteam und an Serperba gebunden oder fühlten sich gebunden und haben dann doch sehr vielen dieser Auslandsangebote abgesagt. Beste Beispiele Fritz Walter oder Uwe Seeler später, die trotz größter Verlockungen in Deutschland geblieben sind. Und viele andere auch. Es gab dann schon einige, in der letzten Folge haben wir ja einige auch, da habe ich ja angesprochen, die dann schon gewechselt sind, weil die einfach auch einen anderen Status in diesen Ländern hatten als in Deutschland. Das war alles sehr viel professioneller und auch von der Bewunderung und Entlohnung schon eine andere Welt. Aber es sollte besser werden. Es gab ja auch dann bald einen Generationswechsel. Die alte Garde, die ja teilweise aus den 20er Jahren der Weimarer Republik über die Zeit des Nationalsozialismus bis in die Nachkriegszeit die Richtung des DFB bestimmte, an der Spitze war ja jetzt Josef Pekko-Bauwens, die wurden älter und die würden jetzt auch in den nächsten Jahren abtreten, deren Zeit endete und danach kam eine Generation so der mit 40er bis mit 50er, die zwar nicht mehr ganz jung waren, aber die waren schon jung genug, um sich politisch und auch von ihren Ansichten neu zu orientieren. Und die sahen halt auch, dass das Nationalteam nach dem Höhepunkt 1954, Weltmeistertitel, dann 1958, Halbfinale, schwächer wurde. Die Ergebnisse wurden schlechter und dann stand ja die WM 1962 in Chile ins Haus. Und man kam doch zur Erkenntnis, es muss sich irgendetwas tun. Mit diesen 5 Oberligen Nord, West, Süd, West, Süd und der Vertragsliga in Berlin war einfach das Leistungsniveau nicht weiter zu stärken, es nahm eher ab. Also es gab dann einen erneuten DFB-Bundestag im Juli 1960 und der brachte dann sowas wie eine Wende. Der Präsident des Saarländischen Fußballverbandes, Hermann Neuberger, 41 Jahre jung, der brachte einen Antrag ein und zwar die Anzahl der Vertragsspielermannschaften, also der sogenannten Erstligisten in Deutschland, zu reduzieren. Man muss dazu sagen, in der abgelaufenen Saison 1959-60 waren es 75 Erstligisten in den genannten 5 Oberligen. Das war natürlich eine ganze Menge, also noch immer eine starke Verwässerung. Und die wollte man reduzieren. Man hat noch gar nicht gesagt, um wie viel, man wollte reduzieren, immerhin. Und dieser Antrag wurde auch ohne Gegenstimme angenommen. Ein erster Schritt.
Alter, wenn man denkt, wie lange der Neuberger jetzt dann da noch im Amt war, ne? Das ist krass.
Und er wurde unterstützt von dem 56-jährigen DFB-Schatzmeister, Dr. Hermann Gößmann. Das war ein Jurist aus Osnabrück, Stammverein VfL Osnabrück. Der verkündete, dass sich der DFB nun für eine einklassige Bundesliga auf Profi-Grundlage engagieren würde. Also neben dem Präsidenten des ersten FC Köln, Franz Krämer, und auch dem Bundestrainer Sepp Herberger als ein weiterer hochrangiger Verfechter einer zukünftigen Bundesliga. Also die Stimmen mehrten sich jetzt. Also ich habe also wirklich einen Druck, dringend zu modernisieren, zu liberalisieren. Und erst mit dieser etwas jüngeren Generation sollte das also auch von einem gesellschaftlichen Druck im gesamten Deutschland, dieser Generationswechsel, die Wende bringen. Und dazu kam noch, dass also der Assistent von Sepp Herberger war mittlerweile Helmut Schön. 45 Jahre, der wollte also auch, dass da ganz anders gearbeitet würde auf Nationalmannschaftsebene. Also immerhin, wir halten mal fest, man will die Zahl dieser da noch 75 Mannschaften reduzieren. Man hat sich als Ziel gesetzt, wir wollen auch wie alle anderen um uns rum, sogar im Osten Deutschlands, da gibt es ja schon seit langem jetzt die DDR-Oberliga, wollen auch wir im Westen Deutschlands jetzt doch mal eine oberste Spielklasse einführen. Es wird Zeit. Und nachdem dieser Bundestag im Juli 60 beschlossen hatte, also das zu verringern, nahm dann im Oktober 1960 eine fünfköpfige Bundesliga-Kommission ihre Arbeit auf. Und die sollte vor allem die Möglichkeit einer solchen zentralen Spielklasse prüfen und eine Empfehlung aussprechen. Und den Vorsitz übernahm jetzt auch ein Mann, der das auch wirklich wollte, besagter Dr. Hermann Gößmann. Aber unterdessen begannen dann weitere Spieler Deutschland zu verlassen. Da gab es einen jungen, talentierten Stürmer bei 1860 München, Rudolf Rudi Kölbl. Das ist vielleicht eine nette Anekdote, um mal so zu illustrieren, wie das dann weiter, während die Gremien berieten, ob man das nicht machen sollte, wie die Realität in Deutschland dann war. Also der war erfolgreich, der war U23-Nationalspieler, der hat auch B-Auswahlmannschaftsspiele gemacht und war eben bei 60 München erfolgreich. Und dann kamen die Stuttgarter Kickers auf die Idee, den wollen wir auch haben. Und dann versprachen die dem eben neben einer Gage, der vorgeschriebenen Gage, aber auch eine Tankstelle. Und diese Tankstelle sollte das Handgeld dann sein. Und diese Vorgehensweise widersprach natürlich den gültigen Vertragsspielerstatuten des DFB. Und der auch in anderen ähnlich gelagerten Fällen Spieler ohne Freigabe des Stammvereins, des abgebenden Vereins nicht wechseln ließ. Und, was soll ich sagen, 60 München beschwerte sich. Das ginge so nicht und der DFB erwirkte also auch eine Sperre für ein ganzes Jahr. Der musste also ein Jahr lang, durfte der gar nicht spielen. Oh, und er spielte aber auch dann nicht für die Kickers, weil der hatte dann so den, der war also, behaupte mal, sehr stark verärgert. Und dann gab es ein Angebot vom AC Padua aus Italien für eine Ablöse von 150.000 Mark, wechselte der also in die Serie A und war weg.
Ja, aber die 150.000 hat dann 1860 gekriegt.
Ja, genau. Der wurde dann zwar auch gut, entlohnt, da habe ich aber jetzt nichts Genaues gefunden, was der da jetzt verdient hat. Aber es war bestimmt deutlich mehr als die 400 D-Mark netto im Monat.
Ja, wahrscheinlich auch mehr als die Tankstelle dann eingebracht hätte.
Auch mehr als die Tankstelle eingebracht hätte, definitiv. Aber die war ja schon Aufhänger, diesen Wechsel dann zu verhindern für die 60er. Da gab es noch einen Erwin Waldner, den kannte ich jetzt gar nicht so gut. Der gilt beim VfB Stuttgart so als echte Legende, als Superstar der 50er Jahre. Spielmacher mit viel Schusskraft, Schnelligkeit, also bestechender Mann, der 1954 auch schon als Nachfolger von Fritz Walter galt, 13 Jahre jünger zu der Zeit. Aber der kam nicht zum Zuge. Und der galt in den 50ern als einer der besten Rechtsaußen Deutschlands. Ja, und der ist dann zum Beispiel 1960 zum FC Zürich gewechselt und später dann zu Spal Ferrara, auch in die Serie A. Hat da auch gutes Geld verdient. Also nur so, man sieht dann schon, es tröpfelten dann schon Spieler raus, die auch im Nationalmannschaftskontext nicht zum Zuge kamen oder noch nicht zum Zuge kamen, aber die gingen dann schon. Oder sogar der große Boss Helmut Rahn, der 54er Siegtorschütze, der ging 1960 nach Holland mit 31 Jahren zum Sportclub Enschede, um da auch ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Und der war auch immer noch gut. Also 69 Erstligaspielen in Holland, 39 Tore, war gar nicht verkehrt. Aber da, also man sieht, es war so eine Fluktuation dagegen Leute. Also die merkten dann schon beim DFB, wir müssen uns mal langsam beeilen. Und dann endlich am 29. Juli 1961 beschloss der DFB die Einführung der Bundesliga mit 16 Mannschaften zur Spielzeit 1963-64 ernsthaft zu prüfen. Also ist noch nicht beschlossen, man wollte aber jetzt ernsthaft prüfen. Die Entscheidung sollte dann nochmal ein Jahr später, 1962, fallen. Also man hatte immer noch Zeit. Man hatte zwar einerseits den Druck, Spieler gingen oder meckerten schon, oder die Vereine fühlten sich auch nicht wohl, die Statuten ließen ja ganz wenig Geld zu. In der Realität floss aber viel mehr Geld. Also man fühlte sich mit diesem permanenten, dieser Illegalität unwohl, verständlich. Aber es gab natürlich immer noch Stimmen, die sagten, das klappt doch gar nicht. Der Präsident von Rot-Weiß Oberhausen, an Peter Maaßen, der hat dann so eine Behauptung aufgestellt, 80% der Vereine seien gegen die Bundesliga, vielen drohe der wirtschaftliche Ruin, also bitte alles sein lassen. Und der Hamburger Sportverein, der war ja die Ausnahmemannschaft im Norden, fast Abonnementmeister, fast ständig erfolgreich. Also dessen Schatzmeister meinte dann so, naja, er hätte so gerechnet, man müsste so ein Jahresetat von 600.000 bis 700.000 Mark haben. Also in der Sportschau, im Interview. Und ja, einzig sichere Einnahmebasis wären doch nur die 15 Heimspiele bei so einer 16-Mannschafts-Bundesliga, die auf eigenem Platz eben durchgeführt würden, die Heimspiele. Und diese 15 Heimspiele müssten dann so ungefähr beim Daumen gepeilt netto 50.000 Mark bringen. Und ob das in allen Spielen erreicht sein würde, das wäre doch sehr fraglich. Also da war sehr viel Skepsis immer noch.
Naja, kann man sich auch vorstellen, da waren wahrscheinlich auch so Werbeeinnahmen und so, das gab es ja wahrscheinlich noch gar nicht oder in geringem Maße.
Ganz gering, also das war ja, das wurde ja alles auch mit dem Profitum verbunden und galt noch als Igidigit, das wollte man ja alles nicht. Aber immerhin, das Finanzministerium teilte der Kommission dann im Dezember 61 mit, dass die Gemeinnützigkeit der Vereine, das war denen ja immer ganz, ganz wichtig, auch bei Einführung von einer sogenannten Lizenzspielerabteilung anerkannt werde. Dafür mussten aber die Spieler als Vereinsmitglieder ausscheiden, weil ja nicht mehr Amateur, mussten dann aber Angestellte des Vereins werden. Dann wäre der Verein aber weiter gemeinnützig. Also da tat sich auch was. Also dieses Totschlagargument, wenn wir das so machen, dann sind wir nicht mehr gemeinnützig, das fiel jetzt endgültig weg. Habe ich nochmal so ein bisschen geguckt, wer war denn dann schon weg? Also wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, dass die ersten gingen. Das waren die ersten fünf, die nach Italien gingen. Dann die gerade genannten Waldner und Kölbl. Und dann sollten später auch noch Horst Szymaniak, Helmut Haller, Albert Brülz, Rolf Geiger, Karl-Heinz Schnellinger, Jürgen Schütz. Das sind alles Leute, die zwischen Anfang der 60er Jahre nach Italien gingen. Das war schon erheblich. Beispielsweise Horst Szymaniak, das war einer der besten Mittelfeldspieler Anfang der 60er Jahre. Der ging dann 1961 zum CC Catania. Und der kriegte für den Wechsel, man ist nicht genau sicher, zwischen 100 und 200.000 D-Mark als Handgeld.
Ja, das war schon eine Menge.
Und das in Relation zu diesen 400 Euro monatlich nimmt, Das ist irre.
Ja, da hat sie ausgesorgt.
Ja, total. Also da war erstmal gut saniert auf jeden Fall. Und die Gazette dello Sport titulierte Horst Szymaniak damals als den Unwiderstehlichen, als das Wunder. Also der hat die beste Zeit von CC Catania auf Sizilien dann noch begründet. Und diese Legionäre, die dann in Italien spielten, die berichteten eben, dass man auch in der Gesellschaft in Italien ganz andere Anerkennung hätte. Dass es eben selbstverständlich sei, in Italien mit dem Fußball seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht wie in Deutschland als geldgieriger Legionär beschimpft würde. Und dann kam ja auch bald dann schon die WM, vom 30. Mai bis 17. Juni 1962 sollte die WM in Chile stattfinden. Und Sepp Herberger wollte auf diesen Horst Szymaniak, das war ja, obwohl ein Legionär in Italien, auf keinen Fall verzichten, weil der machte eben den Unterschied aus, würde man ja heute sagen, als Unterschiedsspieler bezeichnen. Das war so ein Instinktfußballer, das war also wirklich der würdige Nachfolger von Fritz Walter oder so wurde er zumindest gesehen. Herberger hielt eben große Stücke auf ihn und versprach sich bei der WM 1962 Erfolg. Und deswegen durfte er dabei sein, weil er wurde sogar so ein All-Star-Team gewählt, 58 bei der WM und er galt also wirklich als einer der allerbesten Mittelfeldspieler in ganz Europa. Aber diese WM in Chile war eben dann doch nicht so der Erfolg. Bereits im Viertelfinale schied die deutsche Nationalmannschaft aus und die WM in Chile gilt generell als eine WM des unattraktiven, defensiven Fußballs, brutale Fouls, wenig schöne Spielzüge. Pelé konnte auch verletzt nicht mitspielen bei Brasilien, die ja Weltmeister wurden. Und die Deutschen waren dann in der Vorrunde zwar noch erfolgreich, aber das war alles nicht überzeugend. Die Zeit von Sepp Herberger lief ab. Und ich greife mal vorweg, 1964 war dann auch der Wechsel zu Helmut Schön. Mehr oder weniger freiwillig. Auch Herberger merkte, die nachkommenden jungen Spieler, die junge Generation, er fand nicht mehr so den Zugang zu denen. Also er sah schon ein, er muss abgeben an seinen Assistenten, aber da war immer so eine gewisse Rivalität. Aber das vertiefen wir hier jetzt nicht.
Der war ja auch schon relativ alt dann, ne?
Ja, er war quasi im Rentenalter. Sepp Herberger war 1962, 65. Also er hatte seinen Dienst getan für Deutschland. Naja, aber man war halt nicht erfolgreich und der Druck wurde dann doch immer noch größer. Man war ja immer noch in der ernsthaften Prüfung, ob man das wirklich machen will mit der Bundesliga. Und es gab natürlich noch einen, der auch mit großer Werbe, großer Dynamik dieses Ziel anstrebte. Und das war Franz Krämer, Kölner, der auch dann zu der Zeit Präsident des 1. FC Köln war. Und passend, also Köln galt schon als Verein mit dem Geißbockheim, einer eigenen sportlichen Infrastruktur im Grüngürtel von Köln, die auch von ihrer Spielanlage und vom ganzen Management, von der ganzen Umgebung sehr professionell geführt wurden, obwohl es das offiziell noch gar nicht gab.
Und die waren ja auch 61, 62 Meister und danach Vizemeister.
Du sagst es ganz genau, denn wie passend, am 12. Mai 1962 wurde der 1. FC Köln erstmals ein ganz frisch deutscher Fußballmeister. Man gewann deutlich mit 4:0 gegen den damaligen Rekordmeister 1. FC Nürnberg im Berliner Olympiastadion vor über 80.000 Zuschauern und dem Bundestrainer Sepp Herberger Und dieser, wie gesagt, und Franz Krämer war eben einer der Motoren für die Bundesliga. Die WM 1962 war dann wirklich der letzte Beweis, dass es mit dem Oberligasystem einfach nicht mehr weiterging. Dass man sich nicht qualifiziert, wie es im letzten Jahrzehnt der Fall war, dass die Angst hatte man nicht. Aber man sah, dass man einfach nicht mehr um den Titel mitspielen konnte, dass man jetzt sogar im Viertelfinale schon ausschied und auch nicht mehr schön noch erfolgreich spielte. Und man erkannte einfach, die Bundesliga würde hoffentlich dann zu einer gleichmäßig starken Besetzung dieser obersten Liga führen, damit das allgemeine Leistungsniveau erhöhen. Das war einfach jetzt auch eine der Triebfedern.
Ja, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass man an einem Turnier nicht teilnehmen darf, dass man so schlecht ist.
Ja, das war außerhalb der Vorstellungskraft damals. Das sollte auch lange Jahrzehnte dann dauern, bis das erste Qualifikationsspiel mal verloren wurde zu einer WM, geschweige denn, dass man bei der WM in der Vorrunde ausschied. Deswegen umso schöner, sich in dieser Vergangenheit gerade zu bewegen, wo das noch kein Thema war. Vielleicht noch zwei Zahlen. Anfang 1962 ging dann Helmut Haller, auch eine Legende des Augsburger Fußballs, zum FC Bologna, und er kriegte ein Handgeld von 300.000 D-Mark. Also auch heftig. Also gut, er war ja auch da schon sehr, sehr erfolgreich und sollte ein echter Superstar werden. Der würde aber später auch in der Nationalmannschaft wie selbstverständlich dann mitspielen. 1966 beispielsweise. Also der Abfluss ging dann weiter.
Man muss ja auch sagen, die hatten ja auch Glück, dass in anderen Ligen gar nicht so viele Ausländer spielen durften. Ne? Also anders als in Italien. Da hatten sie ja noch Glück.
Ja, genau. England, die wollten ja das auch gar nicht. Da gab es keine Arbeitserlaubnis. Und das war ja, also lukrativ war es, glaube ich, in Italien und in Spanien. Und beide Ligen, die Serie A und auch die Primera Division, hatten ja immer so Phasen, wo die Einwanderung in Anführungszeichen ausländischer Spieler begrenzt wurde, weil das Nationalteam dann auch wieder gerade nicht so erfolgreich war.
Ja, genau. In Spanien haben die in den 60er Jahren das dann auch mal für ein paar Jahre verboten.
Aber es war natürlich nie nachhaltig, weil das half dann auch nicht. Und jetzt nähern wir uns dem entscheidenden Punkt. Es sollte dann doch zur Gründung kommen oder zum Entschluss der Gründung. Und das war dann im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhallen am 28. Juli 1962 um genau 17.45 Uhr. Da wurde das Ergebnis der Abstimmung dann bekannt gegeben. Aber bevor es dazu kam, gab es erneut 9 Stunden heftiger, hitziger Diskussionen. Die Luft war stickig, so schreiben das die Journalisten von damals. Zigarettenrauch geschwängert, man rauchte ja zu der Zeit noch ganz natürlich, auch eine andere Ära, ganz andere Zeiten als heute. Und die Diskussion wogte hin und her. Es gab ja immer noch die Befürworter des alten hehren Amateurgedankens oder der Bedenkenträger. Und dann gab es diese Motoren, die sagten, wir müssen nach vorne, wir brauchen Erfolg, wie Franz Krämer und auch der Hermann Neuberger. Also stand wirklich auf des Messers Schneide. Trotz des Ganzen, was wir bisher schon gehört haben, gab es immer noch eine kritische Masse. Und der Franz Krämer, der war 57, der Hermann Neuberger war zum Männer, die auch erfolgsverwöhnt waren, die wussten, wie man was durchsetzt. Und dann trat Hermann Neuberger dann auch nochmal auf und soll eine flammende Rede gehalten haben. Und es gibt so ein paar Auszüge aus der Rede, dass er wohl gesagt haben soll, also wir wollen doch, dass unsere Vereinsvorstände endlich einmal wieder ruhig schlafen können, also nicht in dieser quasi Illegalität leben müssen. Wir wollen ihnen die Chance geben, wieder ehrlich zu werden. Und das sei einer der wichtigsten Gründe, jetzt mit Ja zu stimmen, diesen Antrag anzunehmen. Und der Franz Krämer hat dann berichtet, ihm sei es stundenlang so vorgekommen, als wäre er auf dem falschen Bundestag. Als hätte es die ganzen Jahre dieser Initiativen und Kommissionen gar nicht gegeben. Aber diese Rede von Neuberger, die soll dann den Durchbruch gebracht haben, im Verständnis vieler Delegierter. Also zähe Debatten. Es gab dann doch eine deutliche Mehrheit.
Man muss ja sagen, das ist auch ganz schön spät, ne, um so eine neue Liga einzuführen, ein Jahr davor. Also wenn du jetzt mal im American Football, da haben die manchmal für eine Fusion, wo ja schon eine Liga bestand, schon 2, 3 oder manchmal auch mehr Jahre gebraucht.
Ja, an Planung, ne? Wie man das alles, für die Abläufe.
Ja, auch das Finanzielle dann zu regeln, ne?
Ja, da waren die so ein bisschen naiv, das klappt dann schon. Das kriegen wir hin, deutsche Gründlichkeit vielleicht oder auch so ein gewisses, vielleicht übertriebenes Selbstbewusstsein. Aber es gab dann deutliche Mehrheit, wie gesagt, für die Einführung einer zentralen Spielklasse mit Lizenzspielern unter Leitung des DFB, genannt Bundesliga. 103 Delegierte stimmten mit Ja, 26 mit Nein. Und das Ganze sollte eingeführt werden mit Wirkung zur Saison 1963-64. Und wir befinden uns ja so in der Sommerpause 1962. Es würde also noch eine letzte Oberligasaison geben, 1962-63. Und dann würde Mitte 63 die Bundesliga starten. Und der Franz Krämer, der war ja auch einer der Väter der Bundesliga, der soll dann gesagt haben, und wir haben, ein wichtiger Satz finde ich, die Bundesliga 5 Minuten nach 12 eingeführt. aber es ist noch nicht zu spät. Und dann wurde Sepp Herberger nochmal zitiert, der war sogar Delegierter des Südwestdeutschen Fußballverbandes, stimmt natürlich mit Ja, und der wurde dann zitiert als mit dem Satz, diese Entscheidung macht mich froh, endlich haben wir sie. Und man kann wirklich zusammenfassend sagen, nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen, endlich ein gutes Ende. Aber wir reden natürlich weiter drüber, denn das war ja nur der Grundsatzbeschluss. Und diese Entscheidung besaß auch nur einen Kompromisscharakter auf dem Weg zu unserem heutigen Vollprofitum. Denn gestimmt wurde auch nur für die Einführung des sogenannten Lizenzspielers, der nun nicht mehr Vertragsspieler, aber auch noch nicht Vollprofi war. Es war also so ein Mittelding. Das sagte auch der dann auch neu gewählte DFB-Präsident Dr. Hermann Gößmann. Der meinte, ja, es ist so ein Mittelding zwischen dem bisherigen Vertragsspieler und dem jetzigen Lizenzspieler, es ist noch kein Profi, wir sind doch auf dem Weg.
Also die mussten noch arbeiten nebenbei, oder?
Ja, ich sage gleich noch was zu, die konnten. Man musste nicht mehr, wie das beim Vertragsspieler war, da war das ja essentiell. Jetzt wurde so die Tür aufgemacht, man kann das auch noch, weil vielleicht viele dann sagten, das Risiko ist mir zu groß, nur auf den Fußball zu setzen als Erwerb, als Erwerbsgrundlage. Danach gab es noch einen zweiten Antrag. Der lautete, der Bundestag möge beschließen, dass vom 1. August 1963 an die zentrale Spielklasse mit Berufsspielern eingeführt wird, ergo Profi. Und dieser Antrag wurde mit 80-49 Stimmen abgelehnt. Dann wurde ein neuer Antrag eingebracht, der war fast identisch. Der lautete dann, der Bundestag möge beschließen, dass vom 1. August 1963 an die zentrale Spielklasse mit Lizenzspielern eingeführt. Und dieser Antrag wurde mit 91 Stimmen angenommen. Das waren nur 5 mehr als die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Also das Ganze war immer noch sehr zäh und sehr umstritten. Man könnte nochmal zusammenfassend sagen, also das erste Bundesliga- und Lizenzspielerstatut öffnete so das Tor zum Berufsfußball, wollte aber trotzdem immer noch so eine gewisse Einhegung leisten. Also man wollte noch nicht ehrlich sagen, wir sind Profis, denn dieses Lizenzspielerstatut, das kam immer noch nicht ohne Fußballpädagogik aus. Und so hat dann diese Kommission den Lizenzspieler erfunden. Das vom Verein gezahlte monatliche Gehalt, jetzt kommt was, musste mindestens zwischen 250 und 500 D-Mark liegen und durfte, das ist eine deutliche Erhöhung, 1200 Mark nicht überschreiten, immerhin. Und es gab sogar, wie großzügig, Ausnahmefälle, denen der DFB zustimmen durfte oder musste, also sonst ging das gar nicht, und da waren sogar 2500 Mark gestattet. Also man hört immer, es ist immer noch wenig, ne?
Ja, es ist immer noch wenig, aber man weiß ja, oder wir wissen ja zum Beispiel von Wolfgang Overath, der ja angeblich bei der Versicherung gelernt und gearbeitet hat.
Stimmt.
Der aber da gar nicht gearbeitet hat. Aber natürlich wahrscheinlich.
Auch.
Ja, ja, die haben ja dann.
Ja, das war einfach nur für die Öffentlichkeit so ein Proforma-Vertrag in der Regel. Vielleicht später mit der Aussicht, naja, dann kriegst du vielleicht noch eine Vermittleragentur. Aber die haben dann schon mehr oder weniger unter Profibedingungen zumindest trainiert, also vom Zeitaufwand zumindest. Es gab nicht mehr die Diskussionen mit den Arbeitgebern, das waren ja dann oft auch Gönner und Mäzene des Vereins, die dann auch sagten, komm, ich stelle euch mal an und ihr könnt aber voll trainieren. Aber es gab im Grunde alles, also das Graue, Leute, die vielleicht gar nicht gearbeitet haben, manche etwas, manche haben das auch ernst genommen, um sich eine berufliche Zukunft da zu sichern. Aber es war zumindest jetzt möglich, man musste nicht mehr, man konnte aber. Und es gab natürlich auch eine Grenze bei der Ablöse. Immerhin wurde eine Obergrenze eingezogen von 50.000 Mark. Aber es gab so einen süddeutschen Vertreter, Paul Flierl, das war so ein 60-70-Jähriger, der meinte natürlich als Cassandra-rufender Skeptiker, ja, glauben Sie denn, dass die Spieler mit diesen Beträgen zufrieden sind? Die Vereine werden erneut unter Druck gesetzt und sie müssen dann eben wiederum mehr geben, als gesetzlich zulässig ist. Er sollte Recht behalten. Es würde dann auch in der Zukunft, in nahen Zukunft, die ersten Skandale geben mit weiteren Zahlungen über diese Grenzen hinaus. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Bundesliga überhaupt mal ans Laufen kommt.
Ja, ganz kurz.
Aber
ja. Das macht ja an sich ja auch Sinn, erstmal diese Begrenzung einzuführen. Wenn ich innerhalb eines Jahres eine neue Liga einführe, sonst würden ja die Gehälter auch total explodieren, möglicherweise.
Ja, ja,
absolut. Das wäre ja für die Vereine wahrscheinlich auch nicht finanzierbar gewesen.
Stimmt, die mussten sich ja erstmal rantasten, dieser HSV-Schatzmeister meinte ja auch, man muss erstmal gucken, bringen denn die Heimspiele überhaupt die bestimmte fixe Summen? Kann ich mein Jahresetat überhaupt wirklich finanzieren? Weil zusätzliche Geldquellen neben den Eintrittskarten gab es ja fast gar keine. Außer eben die Finanzspritzen von Gönnern des Vereins.
Ja, und so Freundschaftsspiele. Ne?
Und Freundschaftsspiele, ja, und ganz viele Freundschaftsspiele teilweise, ja, die Spiele aber auch auslaugten dann teilweise. Es gab auch Pressestimmen, die das Ganze dann so ein bisschen positiv auch bewerteten, logischerweise. Endlich war es soweit, die Sportschau, die ließ sich dann damit zitieren, der deutsche Fußball hat sich zu einem Wagnis bekannt, jetzt muss er das Wagnis bestehen. Unserer heutigen Sicht kann man sagen, die haben also gar nicht geahnt, vor einem halben Jahrhundert, dieser sehr schweren Geburt, dass die Bundesliga so populär und im Grunde das liebste Kind der Deutschen werden würde. Und dann der damalige Kicker-Herausgeber Dr. Friedebert Becker, der gratulierte dann eben auch mit den Worten, ja, endlich der Durchbruch, ein Fortschritt und der DFB hätte jetzt doch die Chance, den bedrohlichen Vorsprung des Auslandes aufzuholen, das schon seit langen Jahrzehnten seine Elite in einer Spitzenklasse zusammengeschlossen hat. Wahre Worte. Ja, und die Gegner, die es gab ja immer noch so ein paar, die dagegen waren, auch dagegen gestimmt hatten, 26, und auch in der Bevölkerung gab es Vorbehalte gegen den Profifußballer. Und die wurden dann so ein bisschen mit dem Placebo beruhigt oder dem Hinweis, dass ja der Lizenzspieler immer noch kein Profi sei. Obwohl es einen echten Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen nicht gibt. Aber das wurde so nach außen kommuniziert. Und jetzt haben wir also die Entscheidung, jawohl, es wird eine Bundesliga geben, die soll am 1. August 1963 starten, sollen 16 Mannschaften sein. Aber die Frage wäre, welche 16 sollten das denn dann sein? Wer sollte denn daran teilnehmen dürfen und wer nicht?
Voll schwierig, ey.
Ja, schwierig und undankbar. Und natürlich, was macht man in Deutschland dann gerne, wenn eine schwierige und undankbare Entscheidung zu treffen ist? Das will ja kein Einzelner alleine machen, also nicht der DFB-Präsident allein. Der hat dann eine Kommission eingesetzt, eine Findungskommission. Und da gab es einen Vorsitzenden, der Präsident des 1. FC Nürnberg, Ludwig Franz. Der war bei mir so eine Galionsfigur. Da waren aber auch wirkliche Macher drin. Franz Krämer, 1. FC Köln-Präsident. Dann war Walter Baresel. Das war vom Norddeutschen Fußballverband ein Spitzenfunktionär, der war dann später bekannt dafür, dass er auch die Auslosungen des DFB-Pokals in der ARD Sportschau vornahm, war dann Spielleiter später, also der würde noch bekannter werden. Dann war aus Essen ein Dr. Willi Hübner und noch wesentlich bekannter und engagierter vom Saarländischen Fußballverein der Präsident Hermann Neuberger. Also im Grunde Krämer und Neuberger, das waren die Motoren, das andere waren mehr so die Funktionäre, die da eben drumherum gruppiert wurden. Und der Präsident Hermann Gößmann, der sah natürlich die Schwierigkeiten schon kommen, der hat sich auch geäußert dazu, meinte, ja, suchen Sie mal 16 aus 74 aus und machen sich dabei keine Feinde.
Ja.
Es wird Proteste geben an uns. Es werden sich Oberbürgermeister oder Landesregierungen einschalten für die Vereine, die wir jetzt nicht auswählen. Aber wir dürfen uns nicht beirren lassen. Es muss eine Zäsur vorgenommen werden. Es wird nicht ohne Härten ab. Und der Hermann Neuberger, der hat dann noch weiter auch sich geäußert, prophezeite dann, er sei sich darüber im Klaren, dass diese Fünferkommission da und dort über den Klee gelobt wird, bei denen diese auswählen. Und auf der anderen Seite werden wir alle fünf verflucht werden. Er sollte recht behalten.
Ja, kann man sich ja vorstellen.
Ja, das ist ja total kritisch, vor allem du startest ja mit 74, die sich bewerben dürfen. Und der DFB setzte dann für den 1. Dezember 1962 die Frist. Bis dahin mussten sich die 74 Oberliga-Vereine, die ja dann ab August 62 eine letzte Saison ausspielten, überlegen, machen wir das? Wollen wir das Risiko eingehen? Wollen wir umstellen auf Lizenzspieler? Wollen uns in den Bewerbungsprozess begeben? Und im Oktober hatte dann der DFB-Beirat also entschieden, es sollten die 16 Vereine nach einer regionalen Aufteilung zusammenkommen.
Mhm.
Als stärkste Ligen wurden die Oberliga West und die Oberliga Süd eingestuft und die sollten je 5 Startplätze bekommen. Sind wir bei 10. Der Norden sollte 3 Startplätze bekommen, 13. Der Südwesten sollte 2 Startplätze kriegen, 15. Und die Stadt Berlin, also das ist ja auch nur West-Berlin, einen Startplatz als schwächste Liga. Und wo dann eine wichtige weitere Regel, pro Stadt sollte auch nur ein Verein in Frage kommen. Es gab ja einige Städte, wo es durchaus 2 starke Mannschaften zu der Zeit gab.
Ja,
Hamburg,
München,
60 München, Bayern München, klar. Hamburg, St. Pauli, HSV, die einem da so spontan einfallen. Naja, da gab es prompt, man hat es kaum verkündet, gab es gleich Protest. Der Süddeutsche Verband meinte, ja, wieso denn nur 5? Wir wollen aber 7 haben, wurde abgeschmettert. Und dann meinten andere, ja, wieso denn nur 16, warum denn nicht 18 oder 20? Also, und man hätte ja auch dann so Schritte machen können, dass man über 3 Jahre wieder auf die 16 runter reduziert. Mhm. Aber der DFB wollte das nicht. Man wollte erstmal mit 16 starten und sie haben alles abgeschmettert. Und am 6. Oktober 1962 legte dann der DFB eine sogenannte 12-Jahres-Wertung vor. Das sollte helfen, diese Qualifikationen zu strukturieren.
Mhm.
Es sollte dabei helfen, diese 16 Gründungsmitglieder zu finden. Wobei das schließlich angewandte Auswahlverfahren bei der Suche nach diesen 16 Gründungsmitgliedern äußerst kompliziert war. Ich will es nicht in aller Tiefe jetzt, aber so ein bisschen will ich es anreißen. Man hat dann so ein Punktesystem entworfen. Also seit Ende der 40er Jahre, 1949 gab es ja Oberliga-Saisons. Und jeder, der mal Meister geworden war, in der Zeit bis 1962, würde 16 Punkte kriegen. Die Tabellenzweiten 15 Punkte und so weiter. Und dann wird es noch unterschiedliche Bewertungen geben. Bis Mitte der 50er Jahre sollten die Punkte einfach zählen. Und jetzt in den nicht so lange zurückliegenden Jahren ab Mitte der 50er bis Ende der 50er, die dort erzielten Punkte sollten dann doppelt zählen, weil das würde ja dann eher die aktuelle Spielstärke wiedergeben. Und die Punkte zwischen 1959, 60 und der Jetztzeit, 1962, 63, die würden dreifach zählen. Also man wollte die zuletzt aktuell erreichten Erfolge höher gewichten als die länger zurückliegenden Erfolge. Finde ich plausibel, das macht ja Sinn. Zusätzlich wurden dann jedem Verein für jede gespielte Oberliga-Saison nochmal 3 Punkte gutgeschrieben. Und wenn man dann die Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreicht hatte, wurden weitere Punkte vergeben. Gruppensieger 8 Punkte und immer so weiter. Qualifikationen zur Endrunde gescheitert, gab es keine Punkte. Und wer dann deutscher Meister geworden war oder DFB-Pokalsieger, der bekam nochmal 20 Punkte. Und der unterlegene Finalist 10 Punkte. Also alles sehr kleinteilig. Und diese Wertung, ja, das war dann rein mathematisch. Da konnte man eigentlich auch wenig gegen sagen.
Aber die haben sich ja Mühe gegeben dann.
Ja, man wollte das schon irgendwie objektivieren, das Ganze, was ja gar nicht so einfach ist. Und der kommende deutsche Meister und DFB-Pokalsieger zwischen 1962 und 63, die würde man punktemäßig eben nicht berücksichtigen, weil das war ja jetzt eine laufende Saison während dieser Auswahl, das hat man ausgeklammert, wurde erstmal gesagt. Und wichtig ist also, man würde dann die 12-Jahres-Wertung erstellen und wenn dann Mannschaften, also wenn man nur 50 Punkte auseinander lag, dann wollte man die als gleichrangig ansehen. Das ist ja nicht ganz unwichtig, dass man sagen kann, ja, wir sind doch eigentlich genauso stark wie die, wir sind doch nur 30 Punkte schlechter. Also wenn du aber über 50 Punkte lagst, dann wurdest du als nicht mehr gleichrangig angesehen. Aber es gab dann doch wieder Ausnahmen von der Regel. Unabhängig von der dort erzielten Punktzahl sollten die Meister der 5 Oberliga-Staffeln, die aktuell spielten, die dann im Sommer 63 fertig waren, die sollten generell als sportlich qualifiziert gelten. Also die wurden ohne alle anderen Kriterien sofort in die Bundesliga aufgenommen. Mhm. Also diese aktuell laufende Saison war dann doch irgendwie wichtig. Es gab zwar keine Punkte, also wer dann Meister wurde, war automatisch drin. Erst wusste man das nicht. Also es kam dann so im Oktober raus. Und die Mannschaften, die sich jetzt nicht so gut darauf vorbereitet hatten auf die Saison, sondern eher so dachten, naja, die Vergangenheit, die zählt ja, ja, die waren jetzt gekniffen. Ne? Die hatten dann natürlich einen Nachteil. Die würden in der laufenden Saison nicht so erfolgreich abschneiden. Also nicht diesen die automatische Qualifikation schaffen können. Und am 8. Dezember 1962 beschloss dann der DFB, also in erster Linie sportliche Kriterien, aber, die haben wir ja gerade ein bisschen aufgefächert, es sollten auch wirtschaftliche und technische Voraussetzungen in der Auswahl berücksichtigt werden. Ich behaupte jetzt aus der Rückschau, aber um sich noch so ein bisschen Verhandlungsspielraum zu schaffen, wenn man bestimmte Entscheidungen treffen wollte und die mit Argumenten hinterlegen wollte.
Also wenn jetzt so ein ganz großer Traditionsverein aus irgendwelchen Gründen dann nicht dabei wäre, könnte man nochmal so ein bisschen...
Genau. Also weder in der 12-Jahres-Wertung es gab ja für jede Oberliga dann eine eigene 12-Jahres-Wertung, um dann die Startplätze zu bestimmen. Also wenn die da nicht erfolgreich gewesen wären, hätte man vielleicht andere wirtschaftliche oder technische Argumente bringen können, um die doch noch in die Bundesliga zu hieven. Sag ich jetzt so aus der Rückschau. Also wirtschaftlich, da hat man dann so gesagt, naja, also sportlich, wie gesagt, Leistung der zurückliegenden Jahre, Tradition oder Meister der aktuellen Saison. Wirtschaftlich hieß dann Vermögensstand. Was haben die auf dem Konto gehabt? Gab es wirtschaftliche Unterstützung von privaten Gönnern, von Unternehmen oder gar von der öffentlichen Hand, also von der Stadt, in der der Verein belegen war? Und technische Art, da verstand man drunter, ja, haben die ein Stadion, was hat das für ein Fassungsvermögen, wie ist das ausgestattet? Das waren so die weiteren Kriterien, die man dann im Dezember nochmal nachgeschoben hat, bevor die Bewerbungsfrist ablief.
Eigentlich ja sinnvoll, weil dann war ja die Gefahr sonst, dass irgendwelche Vereine pleite gingen möglicherweise oder nicht genug Geld einnehmen konnten. So macht ja an sich Sinn.
Absolut. Aber es sollte doch teilweise großen Streit geben. Und warum? Nicht, weil das jetzt kein nachvollziehbares Verfahren gewesen wäre. Nein, weil der DFB diese Bewertungen zunächst nicht öffentlich machte, geheim hielt und sich dann später auch nicht bei allen Entscheidungen an die vereinbarten Regeln hielt.
Oh, das ist schlecht.
Genau, in der Tat. Und Franz Krämer vom 1. FC Köln hatte auch schon früh intern zumindest angedeutet, dass diese Rangfolge anhand der 12-Jahres-Wertung nicht alleine bindend sein könnte. Er meinte dann so, ja, wir müssen noch beides bewerten, Vergangenheit und Gegenwart. Und wenn es strittige Fälle gibt, dann war seine Meinung, sollte doch die Gegenwart die gewichtigere Rolle spielen. Damit wären wiederum die Vereine nicht so, waren von vornherein gehandicapt, die sich auf die Saison nicht so richtig vorbereiten konnten.
Hat er ja gut reden, weil der 1. FC Köln ja in den letzten Jahren so gut war und vorher ja, aber vielleicht nicht.
Genau. Ja, ja, er wusste ja, mein Verein, die spielen auch jetzt aktuell um die Meisterschaft mit und ich habe da keine Sorgen.
Ist ja auch komisch, dass der überhaupt in der Kommission war, ne? Als Präsident eines Profivereins hätte man sich ja vielleicht auch anders auslegen können.
Richtig, also könnte ja so ein bisschen befangen gewesen sein. Oder der Hermann Neuberger, der ja beim 1. FC Saarbrücken Mitglied war und auch, man ja auch sagen können, der ist parteiisch. Aber das werden wir gleich noch sehen. Aber diesen Interessenskonflikt wollte man nicht sehen. Das waren eben Macher, das waren Befürworter. Und man hatte beim DFB wohl auch die Sorge, wenn diese treibenden Kräfte nicht dabei sind, dann wird das Ganze nochmal zäh und wir kommen nicht zu Ergebnissen. Mhm. Man kann auf jeden Fall sagen, es sollte zu Härtefällen kommen. Und diese Härtefälle, die waren dann für die Öffentlichkeit durchaus auch für die Betroffenen nicht immer transparent und nachvollziehbar. Ja, dann war Silvester, 31. Dezember 1962. Von den 74 Oberliga-Vereinen bewarben sich im Ergebnis 46. Die hatten also alle ihre Unterlagen fristgerecht beim DFB in Frankfurt eingereicht und die wurden jetzt alle geprüft und da wurde gerechnet die 12-Jahres-Wertung. Da gab es den Regionalschlüssel, die kriegen 5, die kriegen 3, die kriegen 2 und man hat dann auch noch geguckt, bestimmte Regionen, dass da auch dann am besten nur ein Verein herkommen sollte. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, naja, da gibt es ja dann das Rheinland, da gibt es Niederrhein, da gibt es Westfalen. Da wollte man eigentlich keine Überschneidungen haben.
Das Münsterland.
Ja, sehr viele Kriterien. Also man konnte da viel mit begründen oder eben auch nicht. Und der Auftrag der Kommission lautete ja sehr allgemein gehalten, man sollte ja die Möglichkeiten der Bewerber nach allen Seiten hin beleuchten, um das dann objektiv zu bewerten. So, und dann gab es sehr bald, am 10. auf 11. Januar 1963, eine Tagung, zwei Tage, eine Sitzung dieser Findungskommission. Und von den 46 Bewerbern wurden dann die ersten 9 Vereine mit einer Bundesliga-Lizenz ausgewählt. Mhm. Das waren die ersten 9 Gründungsmitglieder. Ja, die Oberliga Nord, die hat ja 3 Startplätze und da wurden gleich 2 vergeben. Unumstritten an den Hamburger Sportverein, die waren fast immer Meister im Norden. Die waren auch die Nummer 1 in der 12-Jahres-Wertung. Das war unstrittig, da konnte auch keiner was sagen. Und der SV Werder Bremen kam auch direkt rein. Die waren so ein bisschen wie der Kronprinz in der Zeit gewesen. Es gab auch andere erfolgreiche Vereine, aber so eine richtig große Klage gegen HSV und Werder kam dann nicht auf.
Naja, die sind ja auch heute die Top-Mannschaften im Norden.
Ja, ja, das waren die zu der Zeit und heute sind sie mit die maßgeblichen norddeutschen Vereine. St. Pauli würde jetzt widersprechen, aber nicht wirklich. Aus der Oberliga West, da wurden dann 3 von 5 Startplätzen vergeben an den 1. FC Köln, amtierender deutscher Meister, unstrittig, an Borussia Dortmund, die waren ja in den Zwischenjahren auch Meister geworden, und an den FC Schalke 04, die waren ja nach Nürnberg das zweiterfolgreichste Team mit deutschen Meistertiteln. Also da konnte auch keiner was sagen. Er war noch in der 12-Jahres-Wertung, kann ich später nochmal drauf eingehen, ziemlich erfolgreich. Ja, Oberliga Süd, die hatten auch 5 Startplätze, die vergaben aber erstmal nur 2. Und zwar an die SG Eintracht Frankfurt. Die waren in 1959 noch deutscher Meister geworden. Man denke da an das Europacup-Finale gegen Real Madrid. 3-7 unterlegen, aber legendäres Spiel. Das
ist eines der besten Europacup-Spiele aller Zeiten.
Ja, also da konnte auch keiner gegen mosern oder kritisieren. Und der 1. FC Nürnberg war der 2. aus dem Süden, zu der Zeit deutscher Rekordmeister. Und das war also kritiklos, wurde also akzeptiert. Die Oberliga Südwest hatte 2 Startplätze und da hat man zumindest einen vergeben. Und zwar den 1. FC Saarbrücken. Da will ich gleich noch was zu sagen. Das war nicht so unumstritten. Und die Vertragsliga Berlin hat ja eh nur einen Startplatz und der wurde an Hertha BSC Berlin vergeben. Mhm. Und auch das war nicht unumstritten. Aus heutiger Sicht würde man sagen, ja, wer denn sonst? 15 Bewerber wurden sofort abgelehnt. Darunter Vereine, die wir aus heutiger Sicht da erwartet hätten, also in der ersten Liga, Bayer Leverkusen wurde abgelehnt, Borussia Mönchengladbach oder auch ein Ex-Meister wie die Spielvereinigung Fürth, aber auch so Vereine wie Hessen Kassel und Rot-Weiß Oberhausen, die waren sofort abgelehnt und haben da auch nicht viel Theater gemacht. Die haben es meistens akzeptiert. Es gab also noch 7 Plätze und es waren noch 22 Vereine im Rennen und die versuchten nun teilweise nochmal über die Aufstockung der Liga zu reden. Können wir nicht doch 18 oder 20 Vereine machen, damit eben doch noch der ein oder andere mehr reinkäme? Aber der DFB wehrte das ab und meinte, nein, wir prüfen jetzt nur noch 7 Plätze, wollen nur 16 Vereine haben. Und dann daraufhin haben dann 2 Bewerber, die Sportfreunde 05 Saarbrücken und der Wuppertaler SV, ihre Bewerbungen zurückgezogen. Es blieben dann nur noch 20 Bewerber für 7 Plätze. Und das sollte ungemütlich werden. Aber wir fangen vielleicht dann in Berlin an, weil das der leichteste Fall ist, darüber zu berichten. Es gab nur einen Platz. Wer soll das werden? Also in den 50er und Anfang der 60er gab es eben so 3 dominierende Mannschaften. Tennis Borussia Berlin, Tasmania 1900 Berlin und Hertha BSC Berlin.
Die waren ja auch alle mal in der Bundesliga dann später.
Ja, sollten später alle, zumindest ein Jahr mal in der Bundesliga spielen. Auch Tasmania und Tennis Borussia in den 60er und 70er Jahren. Also Tasmania in den 60ern. Die haben ja ganz viele Negativrekorde aufgestellt. Schlechteste Mannschaft aller Zeiten. Tordifferenz und am Stück verlorene Spiele und so weiter. Und Tennis Borussia war dann in den 70ern mal in der ersten Liga mit dem Präsidenten Hänschen Rosenthal. Mhm. Ja, aber das war auch nur eine Episode in der Bundesliga-Geschichte. Man kann also sagen, wieso kam der Ärger auf? Hertha BSC ist doch mit Abstand der bekannteste Verein. Die waren nämlich in den 20er Jahren 4-mal in Folge Vizemeister. 1926, 27, 28, 29. Die hatten 4 deutsche Finals verloren. Am Stück. Und wurden dann aber Gott sei Dank 1930 und 31 noch immerhin 2-mal deutscher Meister. Also 6-mal in Folge in einem Finale um die deutsche Meisterschaft. Und dieser Glanz, der war halt noch immer da. Und die waren noch in dieser Westberliner Liga in der 12-Jahres-Wertung Nummer 1. Mhm. Ich sage das mal so etwas detaillierter, mit 346 Punkten. Dahinter kam dann Tasmania mit 324 Punkten. Mhm. Also die war ja, wir erinnern uns, weniger als 50 Punkte Abstand, also gleichrangig. Und dann hat Tasmania auch noch so einen Vorwurf geäußert, ja, die Hertha, die hat die Bilanz gefälscht. Und Tasmania war 1958, 59 und 59, 60 und 61, 62 3-mal Westberliner Meister. Also die hatten schon regionale Erfolge vorzuweisen, aber es führte kein Weg an Hertha BSC vorbei. Und Tennis Borussia, die waren wirtschaftlich überhaupt nicht in der Lage, die Bundesliga darzustellen. Also es blieb bei Hertha BSC. Aber wir hatten ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen erwähnt, in der Oberliga Südwest hat es dann doch Aufsehen erregt, dass der erste FC Saarbrücken ausgewählt wurde und nicht die Roten Teufel vom ersten FC Kaiserslautern. Die waren ja mehrfacher deutscher Meister und waren der Verein von 5 Weltmeistern. Saarbrücken, hat man ja auch gehört, war auch gut als sehr erfolgreiche Mannschaft, aber hat nicht diese Erfolge vorzuweisen. Naja, was hatten sie denn vorzuweisen? Objektiv wurde dann gesagt, ja, Saarbrücken ist die größte Stadt im Südwesten, die haben die besten Autobahnanbindungen, schönes Stadion. Aber sofort wurde natürlich spekuliert, ja, alles nur vorgeschoben. Hermann Neuberger kommt aus dem Saarland, der ist beim ersten FC Saarbrücken Mitglied. Und dann wurden sofort diese nicht sportlichen Gründe in der Öffentlichkeit eben genannt. Also alles, also eine Schiebung, ja, also das kannst du alles vergessen, diese Infrastrukturthemen.
Liegt ja auch nahe.
Ja, liegt auch nahe, aber aus heutiger Sicht, dass der das so ein bisschen gepusht hat. Und man kann auch so zur Untermauerung sagen, also Kaiserslautern war mit Abstand die erfolgreichste Mannschaft. Und daneben war auch so Vereine wie FK Pirmasens und Borussia Neunkirchen. Die waren genauso, wenn nicht teilweise, erfolgreicher als Saarbrücken. Ich gerade mal gucken.
Aber hatte Saarbrücken nicht diese Geschichte, dass sie ja teilweise gar nicht in der Oberliga gespielt haben, sondern ja auch in Frankreich?
Ja, vollkommen recht. Ja, die waren zeitweise, ja, weil das Saarland ja unabhängig war, also das Protektorat unter französischen Oberhoheit war, mit einem eigenen Fußballverband, eigener Qualifikation zur Weltmeisterschaft, stimmt. Die haben dann ja teilweise auch nur Freundschaftsspiele ausgetragen. Aber nach 3 Jahren wurden die ja doch in die Oberliga Südwest wieder aufgenommen. Mhm. Und später kam ja auch das Saarland zurück zur Bundesrepublik. Ich kann es ein bisschen illustrieren. Der erste FC Kaiserslautern war mit Abstand in der 12-Jahres-Wertung mit 464 Punkten die erfolgreichste Mannschaft. Dahinter, weit dahinter, mit 384 immerhin Zweiter, der erste FC Saarbrücken, aber dahinter mit 382, 2 Punkte dahinter, der FK Pirmasens. Und die waren 3-mal in Folge Oberligameister von zwischen 1957 und 1960. Also die waren aktuell auch mega stark, die waren Meister im Südwesten. Und die fragten sich ja, warum denn wir nicht? Und weniger als 50 Punkte zurück mit 376 Punkten war Borussia Neunkirchen. Die waren 1961, 62 Südwestmeister. Also die hatten echte sportliche Argumente. aber die waren eben nicht so sexy, nicht so erfolgreich wie die Roten Teufel, und die hatten eben auch nicht die Infrastruktur wie Saarbrücken, und die hatten eben auch keinen Hermann Neuberger, der sie gepusht hätte. Also Pirmasens und Neunkirchen, die fielen hinten rüber, obwohl sie gute Argumente gehabt hätten. Ja, die Oberliga Süd, das war eine der spielstärksten neben dem Westen. Da waren ja mit Nürnberg und Frankfurt bereits zwei Vereine benannt. Es blieben noch drei Startplätze. Also da war ein ganz großes, dickes Fragezeichen. Und da waren sehr viele gute Mannschaften vertreten. Die Nürnberger waren in der 12-Jahres-Wertung mit Abstand die Besten mit 447 Punkten. Die waren ja schon drin. Die Frankfurter, die waren auch tatsächlich die zweiterfolgreichsten mit 420 Punkten. Und dahinter war eine ganze Gruppe von Teams. Da war der Karlsruher Sportclub mit 419 Punkten, der VfB Stuttgart mit 408 Punkten, Kickers Offenbach mit 382 und dann 100 Punkte dahinter der FC Bayern München mit 288 Punkten und nochmal 60 Punkte dahinter auf Platz 7 der TSV 1860 München mit nur 229 Punkten. Naja, also wer würde es denn dann werden? Wer wären die nächsten drei? VfB Stuttgart wurde genannt, Karlsruher Sportclub wurde genannt. Da gab es nicht so viel Ärger. Die Karlsruher, interessant, die wurden erst 1952 gegründet, der Karlsruher SC. Da war der Karlsruher FC Phoenix und der VfB Mühlburg, die hatten dann diesen Verein gegründet. Die waren dann zeitweise auch der größte, mitgliederstärkste Verein Deutschlands. Also da wurde nicht viel gesagt, okay, die waren in dieser Wertung erfolgreich, fein. Aber dann kam der TSV 1860 München als dritter und letzter, also als fünfter Club dazu. Warum? Die waren nämlich Oberligameister geworden. Die waren abgeschlagen Siebter in der 12-Jahres-Wertung, aber aktuell Oberligameister. Und dann hieß es ja, bist du automatisch qualifiziert. Und da gab es heftige Diskussionen, weil die Kickers Offenbach beispielsweise, die waren in der 12-Jahres-Wertung weit vor denen.
Naja, aber München muss dabei sein.
München muss dabei sein, aber warum nicht der FC Bayern?
Ja, das ist allerdings auch.
Fragten sich dann die Bayern. Die waren ja da 60 Punkte besser in der 12-Jahres-Wertung. In der Auswahlkommission sehr kurzfristig und eher geheim und klammheimlich entschieden, ach, die Meister gehen jetzt doch automatisch rein. Alle anderen Kriterien wurden da umgangen und das führte natürlich zu Riesenärger und Protesten der genannten Vereine Kickers Offenbach und Bayern München. Und die Bayern waren auch ansonsten sehr rührig, die starteten noch einen weiteren Dringlichkeitsantrag erneut, um die Bundesliga aufzustocken, damit sie auch rein durften. Aber da kam der DFB und sagte, wisst ihr was, lasst das mal lieber. Zum einen, wir wollen das nicht, wir wollen nur 16 Vereine. Zum zweiten, wir wollen, dass aus jeder Stadt nur ein Verein reinkommt. Wir haben jetzt die 60er, da habt ihr jetzt Pech, ihr Bayern. Und überhaupt, ihr habt ja gar nicht die Erfolge in der Vergangenheit gehabt. Oh. Das finde ich, aus meiner Sicht, ist das ziemlich falsch gewesen, weil das stimmt überhaupt nicht, diese mangelnde sportliche Vergangenheit oder Erfolg in der Vergangenheit.
Die 1860er hatten auch nicht mehr.
Denn die hatten nicht wesentlich mehr und der FC Bayern München, die waren im Vergleich zu den Löwen, die waren schon mal Deutscher Meister 1932 geworden und die waren auch DFB-Pokalsieger 1957 und die waren auch länger zurückliegend, in den 20er Jahren waren sie mal Süddeutsche Meister gewesen. Ja, aber sie waren immer ein Deutscher Meister und wie gesagt 57 DFB-Pokalsieger. Was konnte 1860 vorweisen? Die waren 1942 mal Pokalsieger geworden und in der jüngeren Vergangenheit waren sie in der Tat Oberligameister geworden. 55, 57 und ganz aktuell 62, 63. Also sie konnten sagen, ja, wir haben zwar keine so gute Vergangenheit, wir waren auch mal Vizemeister 31, aber es hat schon seine Berechtigung. Aber es gab keine Möglichkeit, den DFB umzustimmen. Die 60er gingen in die Bundesliga, die Bayern blieben dann in der dann zukünftig zweitklassigen Regionalliga. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert und wie das dann so aufgenommen wurde in München. Und im Nachhinein wurde dann so die Theorie von einigen auch vertreten, dass diese Nichtberücksichtigung ein Glücksfall war für den FC Bayern.
Wahrscheinlich, weil die noch gar nicht so weit waren, ne?
Ja, genau. Es geht genau in die richtige Richtung. Ich führe es hier so ein bisschen ausführlicher aus. Also es gab dann Präsidenten Wilhelm Neudecker, der war dann ganz aktuell Präsident geworden, Bauunternehmer. Und der hat dann die Bücher geprüft und festgestellt, ja, da ist nicht viel. Das ist also, wir sind im Defizit, wir schreiben rote Zahlen. Er war sehr vermögend, also sein Privatvermögen, dann hat er gebürgt, damit die Gehälter im Verein bei den Angestellten erstmal gezahlt werden konnten, auch die Spieler ihr Geld kriegten. Und man hatte auf junge Spieler gesetzt, aus der Region. Und wäre der FC Bayern sofort zugelassen worden, hätte man sich von dieser Politik, junge Spieler einzubauen, im Grunde verabschieden müssen, um sportlich erstmal überleben zu können. Und hätte man sich weiter verschulden müssen. Also am Anfang des Aufstiegs des FC Bayern stand eine sehr große finanzielle Krise. Und dann gibt es auch sogar Stimmen von den 60ern, die wurden dann ja 1966 auch Meister in der Bundesliga, die meinten, ja, die Bayern, die hatten riesiges Glück, dass sie eben nicht in die Bundesliga aufgenommen wurden, weil sie gar keine Mannschaft gehabt hätten. Die hatten alles 18-, 19-Jährige, die sich in der Regionalliga wirklich erstmal entwickeln konnten. Die hatten also eine junge und zukunftsträchtige Mannschaft, die in der Regionalliga reifen konnte, um dann anschließend national und auch auf europäischer Ebene durchzustarten. Und auch die finanzielle Konsolidierung gelang. Als dann der FC Bayern nach 2 Jahren Regionalliga im Sommer 1965 in die Bundesliga aufstieg, hatte man eine 250.000 auf dem Festgeldkonto angespart. Und das klingt bei mir so ein bisschen wie das berühmte Festgeldkonto von Uli Hoeneß.
Das war der Anfang, der Grundstein.
Ja, das war der Anfang, ja, ganz genau. Wir haben noch nicht erwähnt die Oberliga West, die hatten ja auch 5 Plätze. 3 Plätze waren ja schon vergeben an Köln, Dortmund und Schalke. 2 Plätze blieben noch übrig. Ach, da gucken wir mal kurz auf die 12-Jahres-Wertung. Der erste FC Köln Nummer 1 mit 466 Punkten, an zweiter Stelle Borussia Dortmund mit 440, an dritter der FC Schalke mit 396. Und dann ein riesiges Gap, Platz 4, Alemannia Aachen, 285 Punkte. Dann wieder so ein Stück dahinter an 5 Preußen Münster, 251, an 6 der Meidericher SV, der heutige MSV Duisburg mit 250 Punkten und an 7 Fortuna Düsseldorf mit 225 Punkten. Von den genannten war nur Düsseldorf mal 1933 deutscher Meister. Und dann war die Frage, wir haben 2 Plätze frei und von diesen 4 Teams, wer wird's denn jetzt? Aachen, Münster, Meiderich-Duisburg oder die Fortuna aus Düsseldorf? Und wen haben wir hier gar nicht genannt? Den Oberligameister von 51-52 und 54-55 und deutschen Meister von 1955, Rot-Weiß Essen. Denn die waren zu der Zeit überhaupt nicht in der Oberliga vertreten. Die wurden also noch nicht mal, wurde nicht mal erwogen, die, obwohl sie mal deutscher Meister waren, Mitte der 50er Jahre in die Bundesliga reinzunehmen, die waren aktuell zweitklassig. Und im Ergebnis wurde ausgewählt Meidericher SV, heute MSV Duisburg, und Preußen Münster. Die Duisburger waren auch eher unauffällig in der Oberliga gewesen. Preußen Münster war einmal im Finale 1950-51 und ansonsten auch nur im Mittelfeld vertreten. Also richtig sportlich erfolgreich waren die beide nicht, aber die hatten relativ gesehen Aachen mal ausgenommen mit den meisten Punkten. Vor allen Dingen Alemannia Aachen als 4. der 12-Jahres-Wertung, die fühlten sich übergangen. Die hatten jetzt nicht so wirklich was gegen Duisburg und gegen Münster, obwohl die ja hinter denen lagen. Aber die sahen die Ursache ihrer Ablehnung darin, dass in dieser Kommission der Franz Krämer saß, im 1. FC Köln. Und die vermuteten zum einen verbandspolitische Gründe. Also der hat dann gesagt, naja, Meiderich vertritt dann den Niederrhein, die nehmen wir rein. Münster vertritt Westfalen, ja, auch super. Ja, und Aachen will ich gar nicht, weil der 1. FC Köln soll hier im Mittelrhein-Bereich der einzige Verein sein. Das stört die Alemannia. Das war die Argumentation der Aachener. Da kann was dran gewesen sein, aber man kann es nicht beweisen.
Naja, man kann ja verstehen, dass sie Münster nehmen wollten, weil der ist ja quasi den ganzen Norden von NRW abdeckt.
Stimmt.
Die sind halt sehr viel weiter weg.
Ja, das stimmt. Und man konnte dann, naja, Duisburg wurde für den Niederrhein, für den oberen Rheinlauf genommen, weil die Fortuna in dem Moment eben von der Punktezahl nicht so erfolgreich war wie die MSV. Und die Aachener, die waren eben das Opfer, weil der Mittelrhein war eben schon mit dem 1. FC Köln besetzt. Und wenn du nur 16 Plätze hast, dann ist eben irgendeiner der Gekniffene. Und die Aachener waren es dann. Also auch das kann man dann nur so zur Kenntnis nehmen. Die mussten das auch, es gab keinen Weg, sich da reinzuklagen oder die Kommission zu überstimmen. Sie mussten das dann im Ergebnis akzeptieren. Und wir kommen noch zur Oberliga Nord. Da hatten wir ja festgehalten, Hamburger Sportverein und SV Werder Bremen, die waren in der 12-Jahres-Wertung ganz oben. Das kann man auch mit Zahlen nochmal ein bisschen illustrieren. Hamburger Sportverein als fast Dauermeister, die hatten 518 Punkte. Da kam gar keiner ran. Werder Bremen war an 2 mit 396 Punkten. Und dann, überraschend, VfL Osnabrück mit 313 Punkten. Mhm. An 4 erst Hannover 96. Die waren ja Oberligameister 53-54, die einzige Ausnahme, wo der HSV mal nicht Meister geworden war. Und dann waren die sogar deutscher Meister geworden und das noch mit 5-1 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Mai 1954. Also die hatten echt was erreicht, aber nur 309 Punkte. An 5 dann der 2. Hamburger Verein, der FC St. Pauli mit 303 Punkten. An 6 die Störche, Holstein Kiel, 294 und an 7 kam Eintracht Braunschweig mit 276. Mhm. Die wurden also zumindest mit dem 6. Kiel oder auch dem 5. St. Pauli als gleichwertig eingestuft. Aber die waren doch immer noch deutlich hinter Hannover und Osnabrück. Aber alles in dieser 50-Punkte-Range. Also die waren alle so ungefähr auf einem Level. Also umso schwieriger die Entscheidung, wer sollte den letzten verbliebenen Platz hinter HSV und Werder Bremen bekommen. Also für diese genannten restlichen Nordvereine war nur ein einziger Platz übrig. Rein sportlich, haben wir ja gesehen, hätte sich der VfL Osnabrück qualifiziert. Ja, nicht so sexy der Name, auch zur damaligen Zeit nicht. Hannover war schon mal Meister, Eintracht Braunschweig war auch eine Größe, die Kieler ganz im Norden und St. Pauli war ja auch immer schon eine Nummer in Hamburg hinter dem HSV.
Aber die scheinen ja eh aus, weil es nur in einer Stadt nur einen Verein geben kann.
Vollkommen richtig. Also St. Pauli auch nach meiner Meinung konnte sich die wenigsten Hoffnungen machen, obwohl lange Zeit war diese Regel ja geheim und wurde gar nicht so offen kommuniziert. Und ich kann es so ein bisschen vorwegnehmen, es sollte ein Zweikampf werden zwischen Braunschweig und Hannover. Beide hatten sehr durchsetzungsstarke, durchaus auch visionäre Präsidenten. Die Braunschweiger hatten einen Dr. Kurt Hopert, der war Notar und Rechtsanwalt und hatte beste Kontakte zum DFB. Also der wusste sehr, sehr schnell, was wollen die eigentlich, worauf kommt es an? Und so in der Rückschau habe ich dann so gelesen, dass der wohl sehr schnell durchschaut haben muss, worauf es eben auch ankommt, und zwar auf die aktuell laufende Saison, dass man da möglichst gut abschneiden musste. Und der hat dann seinen Kader relativ, ja, dann doch in seinem Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sehr gut verstärkt. Und die würden dann später, 1967, auch deutscher Meister werden in der Bundesliga. Sehr überraschend zwar, aber doch. Und die hatten auch da schon einige Spieler aus dem späteren Meisterkader dabei. Es war also eine gestandene Truppe. In der Vergangenheit nicht die großen Erfolge haben und die werden auch in der 12-Jahres-Wertung nicht so gut abschneiden wie die anderen. Haben wir auch eben gehört, die wurden nur Siebter. Also musste man aktuell wenigstens was vorweisen können und im Ergebnis wurden sie Tabellendritter. Und das sollte dann eine Rolle spielen bei der Bewertung durch die Kommission. Hannover wurde zum Verhängnis, dass sie eben das nicht so geschnallt hatten, trotz guter finanzieller Voraussetzungen, dem riesigen Niedersachsenstadion und noch Landeshauptstadt. Da waren also viele technische und wirtschaftliche Gegebenheiten waren am Start. Aber der aktuell sportliche Erfolg, der wollte sich da nicht so einstellen. Im Ergebnis wurde Hannover nämlich nur Neunter der Oberliga Nord. Um der Vollständigkeit halber willen, Kiel wurde Fünfter, St. Pauli Sechster, Osnabrück Siebter. Also Braunschweig war deutlich erfolgreicher in der letzten Saison. Und Hannover wurde dann abgelehnt, wie alle anderen auch. Eintracht Braunschweig wurde letztlich vom DFB als dritter Nordverein ausgewählt. Und das traf auf heftigen Protest der anderen, die sich da übergangen fühlten und die Braunschweiger ungerecht bevorzugt sahen. Also es gab immer schon eine historisch gewachsene Rivalität der beiden Städte Hannover und Braunschweig, seit mehreren hundert Jahren schon. Aber jetzt gab es auch ganz aktuell nach dieser Entscheidung zwischen den Fußballvereinen nochmal eine gesteigerte Rivalität. Und leider, sage ich, ist das ja auch heutzutage noch so, dass die Fangruppen sich sehr feindselig gegenüberstehen. Und es gab noch ein verbandspolitisches Argument, habe ich auch noch gefunden. Die ersten beiden Lizenzen gingen ja an den Hamburger Fußballverband und an den Bremer Fußballverband innerhalb des Norddeutschen Fußballverbandes. Und der dritte Platz, der musste jetzt nach Niedersachsen gehen. Der Fußballverband Niedersachsens war einfach größer als die anderen Landesverbände, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Also im Grunde lief es auf Hannover, Osnabrück oder Braunschweig hinaus. Aber die waren, Osnabrück hatte auch, das ist auch noch interessant, einen gewissen Udo Lattek als Spieler. Der machte 19 Saisontore, reichte alles nicht. Da waren angeblich auch wirtschaftliche Gründe, die Osnabrück dann davon abhielten, in die Bundesliga zu kommen. Obwohl die auch meinten, dass sie wesentlich stabiler wirtschaftlich waren. Aber der DFB sagt, nein, Braunschweig ist stabiler, ihr seid da nicht so gut aufgestellt, ihr seid raus. Also man fand für alle Vereine ein Argument, wenn es nur vorgeschoben war, um eben Eintracht Braunschweig da in die erste Liga zu hieven. Es wird auch vermutet, dass eben dieser Präsident, der Dr. Kurt Hopert, die besten Verbindungen hatte. Ja, und dann kam noch der dritte Platz und dann war das gegessen und die anderen wurden so ein bisschen abgespeist. Also von den 20 Vereinen, die die letzten 7 Plätze unter sich ausmachen sollten, waren also 13 abgewiesen worden, die mit vielen anderen Vereinen sich dann in der zweithöchsten Klasse, den sogenannten Regionalligen, dann wiederfanden. Davon gab es dann eben 5, wie vorher die Oberligen. Aber Alemannia und Kickers wurden dann sogar vor dem Frankfurter Landgericht vorstellig. Aber die Bundesliga-Lizenz wurde ihnen weiter verweigert. Auch das hatte keinen Erfolg. Der Gang vor das Landgericht wurde, also auch, wurden sie auch abgeschmettert. Und damit mussten sie sich in ihr Schicksal fügen und den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Vielleicht noch ein paar Worte zum Verlauf der allerersten Bundesliga-Saison. Der 1. FC Köln wurde mit deutlichem Abstand erster deutscher Bundesligameister mit 45 zu 15 Punkten. Und 78 zu 40 Toren. Ähnlich viele Tore schoss nur Borussia Dortmund. Die hatten aber deutlich mehr Gegentore. Die wurden Vierter. Der Meidericher SV, den viele gar nicht auf der Rechnung hatten, die wurden Vizemeister. Und Eintracht Frankfurt wurde Dritter. Und die ersten Absteiger, die sollten dann werden Preußen Münster und der 1. FC Saarbrücken. mit 23 respektive 17 Punkten. Münster war einen Punkt schlechter als Hertha BSC und der Karlsruher Sportclub. Also auch da unten war es sehr eng. Und damit war die Bundesliga, hatte einen guten Start genommen. Und die weiteren Verlauf der Bundesliga werden wir sicherlich anhand von vielen Spielerporträts nochmal darstellen. Aber ich denke, jetzt haben wir erstmal die Bundesliga gegründet und freuen uns alle, dass wir das erreicht haben nach diesen langen Jahrzehnten des heftigsten Widerstands. Und auch ich freue mich, dieses kleine Projekt, wie kam der deutsche Fußball zu seiner Bundesliga, vorerst mal abgeschlossen zu haben. Und freue mich jetzt auf viele interessante Porträts von legendären Spielern, vielleicht auch von vielen anderen Sportarten.
Ja, fand ich super interessant, weil vieles wusste ich auch nicht.
Na, ich auch nicht, aber fand ich war mir auch vieles unbekannt. Literaturhinweise, da verweise ich auf die Shownotes, wie auch in den bisherigen drei Teilen. Da gibt es ja eine Sammlung oder eine Mischung aus Artikeln, aus Internet-Einträgen, aber auch an Fachliteratur. Da würde ich sagen, da stelle ich unten rein und wer sich da wirklich noch weiter einlesen möchte, der findet da Quellen.
Ja, super, vielen Dank. Und next werden wir dann was über den NFL Draft hören.
Oh, da bin ich sehr gespannt, denn da gibt es ja auch viele Details, die uns hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht bekannt sind. Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.